ARD.
Das ist Radio mit K von Steffen und Felix. Reden sich um Kopf und Kragen, doch wissen nur sehr wenig. Man könnte schon sagen, also quasi so ähnlich wie jeder Podcast, nur mit viel besserer Playlist.
Yes. Hello. Hey, mate. Is it you, mate? Oh, unbelievable. I can't believe it. Oh.
A miracle has happened. Ey, Steffen Israel, hier bin ich, dein Kumpel Felix, dein Bandmitglied.
Ich sehe ja auf Instagram in den Stories gerade, stellen sich gerade viele die Frage, wurde Felix endlich geküsst?
Ja, aber
ganz oft jetzt.
Aber Kraft und Ultras wissen ja, dass den Refrain ja eigentlich Karl singt. Also eigentlich müsste ja quasi Karl geküsst worden sein.
Ja, du bist halt das Gesicht der Band. Du musst dann für sowas immer herhalten.
Ja, aber ich meine, ich sag's schon auch, in der Bridge sage ich schon auch oft, wenn du mich küsst. Das wird, also ich sag mal, wenn du mich küsst, der Satz, das kommt nicht zu selten vor in dem Song.
Nee.
Ja, ey, Steffen, wir müssen heute natürlich über das große Wann-Kraftclub-Comeback reden. Und über alle anderen Comebacks auch. Wir haben hier, ich hab viel hier auf dem Zettel. Ich war auf einer Hochzeit. Und ja, hab hier noch ein paar andere Sachen zu stehen. Freue mich, Steffen, dass wir uns hier so zusammengefunden haben, um unseren kleinen Podcast zu machen.
Ich freue mich auch, dass es mal wieder geklappt hat. Es klappt eigentlich jede Woche ganz gut. Du bist wieder in Chemnitz.
Musik haben wir auch noch.
Ich habe Musik auch, du auch.
Ja, und erzähl erstmal, wo treibst du dich gerade rum? Wo warst du, als du erfahren hast, Oasis kommt zurück?
Ich bin in Berlin. Weil du ja in Chemnitz bist, das heißt, ich darf nach Berlin. Und hier habe ich mich rumgetrieben und ich habe mir wirklich einen Wecker gestellt auf 9 Uhr. Da hieß, gucken, ob Oasis Comeback, damit ich früh gleich gucken kann. Und dann bin ich tatsächlich, heute war es geschehen. Der Wecker hat viel zu früh geklingelt, ich habe später geguckt. Das war ja 9 Uhr Berliner Zeit. Und tatsächlich, es war kein Hoax, wie viele Jahre zuvor ja auch immer wieder Gerüchte so angetrieben wurden, dass sie ein Comeback machen. Diesmal war es wirklich so, es war ja auch es gab schon mal so ein, da hat Liam mal irgendwas getwittert, einfach nur die Buchstaben, so O, A, S, so irgendwie,
ja,
weißt du noch?
Ja.
Und deswegen, man konnte den nicht immer so ganz trauen, meine Vermutung war auch immer, dass die einfach immer nur testen wollen, wie relevant die noch sind, sobald die irgendwie so ein paar Anzeichen geben für ein Comeback und die Leute komplett nuts gehen, die sind noch heiß, wir können die noch ein bisschen anhalten. So eher, wenn es so ist, langsam kommen andere Bands, jetzt müssen wir das Comeback machen.
Aber da habe ich eine Beobachtung dazu, Steffen. Und zwar, hast du auch das Gefühl, dass Oasis gerade gefühlt größer sind, als die je waren?
Naja, die sind ja Kulturgut. Das ist ja wie Buckingham Palace.
Also ich will damit sagen, dass sie 2009... als die 2009 sich auflösten, gefühlt in Deutschland zumindest nicht so huge waren, wie jetzt die Reaktionen darauf sind, dass sie zurückkommen. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Und das deckt sich so ein bisschen mit meinem Gefühl, es gibt so ein paar andere Bands auch, es gibt wie so eine Art Rockband, so große Rockband-Revival, so auch dieses, auch Limp Bizkit, das ist irgendwie ähnlich. So
die waren ja nie so richtig weg.
Nee, die waren nicht weg, aber die waren auf jeden Fall uncool.
Ja, uncooler.
Die waren auf jeden Fall uncool 10 Jahre lang. Und auf einmal kommt das so, sind die wieder so, da weißt du, gibt's dann mal die ein oder andere Doku an der richtigen Stelle und auf einmal hast du so ein Gefühl, das ist wieder so Hot Shit irgendwie.
Na, Limp Bizkit geht einher mit der Trendkurve der Baggy Pants. Also man kann, wenn man sich so eine Zeitspirale hat mit so einem Baggy Pants, das hieß, es ist eingängig mit Limp Bizkit-Kurve.
Du hast absolut recht, Steffen. Da hast du absolut einen Punkt, weil das ist tatsächlich, weil der Umkehrschluss haut nämlich auch total hin. Da, wo quasi in der Zeit, wo die Röhre innen war, irgendwie so Anfang der 2000er und Rockmusik aus New York kam und irgendwie von Strokes beeinflusst war.
Das ist eher so späte Nullerjahre, ja. Mitte, spät.
Da war einfach Limp Bizkit das Outeste, was man hören konnte. Stimmt, und jetzt hat sich das ein bisschen gedreht. Ja, absolut, ja.
Ich sag mal, den Style von Oasis, so Cardigans und so, das haben natürlich auch viele Bands, haben das einfach auch im Laufen gehalten. Cardigans, ich meinte
Parker
und so, weißt du, das haben wir einfach so. Deswegen war der Hype ja, die waren ja nie so richtig weg.
Ja, wir erst zuletzt. Wir haben die Parker zuletzt erst bei unserer Cargo, in unserer Cargo-Season, bei Kraftclub jetzt wiederum, Leute, jetzt mal wieder, mal wieder über uns zu reden. Bei Kraftclub wiederum hatten wir ja so ein, ja, da haben wir diese Parker auch als neue Bühnenjacke gehabt und fanden uns da drin auch immer ganz sexy. Und haben auch immer so ein bisschen gesagt, ja, so ein bisschen so britisch und so ein bisschen US-mäßig, das tut uns schon gut irgendwie. Das ist schon dann, stylmäßig ist das schon am ehesten so, ja, das, wo wir so herkommen.
Hm. Also ich meine, also die waren,
würde ich mal sagen, auch so Polohemden und so, dass wir stilmäßig waren wir ja schon immer mehr von denen inspiriert, als musikalisch waren wir ja eher so, dann doch noch eher so ein bisschen noch schnellerer Indie so. Und aber stilmäßig waren die ja schon immer, die und die Hives vielleicht, so unsere Vorbilder. Ja.
Na, die waren auf jeden Fall sehr, also sehr klassisch und haben ja, also es war ja nie wirklich so richtig out oder weg. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo sie sich so aufgelöst hat, also ein paar Jahre vorher da, lief es, glaube ich, schon vielleicht nicht mehr ganz so. Aber jetzt, auf jeden Fall ist jetzt, glaube ich, wie du schon sagtest, es sind einfach so Legenden, Legendenstatus haben sie sich aufgebaut.
Ja, ja, aber eben durch weg sein und immer mal ein geiles Interview geben.
Das ja, ist das ist interessant, eigentlich, ne? Eigentlich eine geile Promo-Idee, weil die sind ja auch, also bevor Bands dann anfangen, irgendwie so Solo-Platten oder anderen Bands zu spielen, dann könnte man ja sagen, man fingiert so einen großen Streit, einen großen Platz, großes Aus und dann sagt man sich, also so einen gewollten, so einen ganz gesunden Pause einfach, als sowas
verkauft. Ja, hätten wir mit Kraftclub machen können, aber da war das Problem, dass ich vorher mit großem Pomp ja meine Solo-Karriere beendet habe, da ist es dann so, da wäre das irgendwie so ein bisschen albern gewesen, ist direkt danach nochmal was zu werden, oder?
Ja, das hätte man vorher beenden müssen, dann hättest du dein Solo-Ding gemacht oder so und dann hätte man so nach 3 Jahren Pause wieder gesagt, ey, wir sind wieder zurück.
Ja, eben, genau.
Das ist ja schon amtlich, dass sie 15 Jahre jetzt durchgezogen haben. Und ja,
das stimmt.
Aber es steckt ja auch wirklich kein, man kauft es den ja ab. Also wenn man sich ja mit den Persönlichkeiten auseinandersetzt, also ich glaube wirklich, die beiden sind richtige Arschlöcher, also richtige Unsympathen, Narzissten, gerade Noel, glaube ich, das ist einfach ein richtiges Arschloch, mit dem man nichts zu tun haben will.
Ja, ich glaube, Liam ist total toll.
Der ist total nett. Nein, aber Liam tat einem doch immer eher leid, so, weil Noel war der hat die ganze Kohle kassiert, der hat die Songs geschrieben, der hat die Texte gesungen, hat immer nur gesagt, mein kleiner Bruder singt meine Lieder, das ist ein your own fucking job, sing my songs und den Rest mach ich und hat die ganze Kohle einkassiert, die Autos gekauft, obwohl er keinen Führerschein hatte und sowas.
Ja, aber das war ja das Schöne, dass man quasi immer wusste, dass Noel quasi der bessere Musiker ist und diese ganzen großen Songs geschrieben hat, aber, ja. Er kann sich halt auf den Kopf stellen. Es ist trotzdem nicht mal halb so geil, wie wenn das sein Bruder singt. Und das weiß er ja selber auch. Der ist ja selber nicht verblendet. So, der weiß ja, dass seine eigenen Songs wesentlich geiler sind, wenn sein Bruder die singt. Und
Da bin ich mir gar nicht so sicher, ob der das weiß, aber wahrscheinlich hat es.
Doch, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube, das hat er sogar irgendwo mal gesagt, dass er. vielleicht habe ich auch nur so halb überflogen, aber irgendwie ist mir so in Erinnerung, dass er sagt, so er selber, dass seine Stimme ist quasi ein Glas Bier am Mittwoch. Oder so ein Pint Bier am Mittwoch und sein Bruders ist dann halt 10 Tequila am Freitag. So. Was es auslöst, so habe ich das interpretiert zumindest. Ja, von daher, nee, der Liam tat mir nie leid, weil er immer, also er war eindeutig der auch mehr Sex hatte. Also nicht Sex im Sinne von, dass der mehr Sex hatte, sondern so, weißt du, so.
Sex Appeal, ja.
Sexier. Ja. So. Na genau, aber natürlich am allerbesten ist natürlich, wenn die einfach zusammen das irgendwie machen. Und ich kapiere auch, wenn Leute sagen, oh, jetzt hier werden hier die zwei Rockmänner abgefeiert und so. Ja, ey, ich bin schuldig, aber das ist wirklich mein Guilty Pleasure. Ich finde es einfach wirklich arschcool. Und es ist so, also man mag das ja eigentlich gar nicht so, bei so einem Unsympathen irgendwie abzufeiern. Aber das ist irgendwie so ein bisschen die Ausnahme. Ich finde das einfach nur geil. Wirklich.
Es war ja auch immer sehr unterhaltsam. Die waren ja auch so Presselieblinge, weil man wusste immer, man musste die einfach nur interviewen und es kam Gold bei raus. Und deswegen.
Und ich habe auch so, das vielleicht projiziere ich es einfach nur so oft drauf, aber irgendwie hoffe oder denke ich auch, dass die so ein bisschen, auch diese, dass die Reunion sozusagen zustande kommt, auch ein bisschen daran liegt, dass die so klein wenig altersmilde geworden sind.
Ja.
Und so ein bisschen entspannter zumindest und auch Noel Gallagher vielleicht mal ein oder andere Moment hatte, wo er vielleicht so ein bisschen mal über sich selber lachen konnte auch und so. Und ich glaube, weißt du, das ich glaube, das sind so diese, das passiert, glaube ich, so langsam. Ah ja, freue ich mich drauf.
Ey. Ja, aber ich finde es aber auch spannend, also geil, wie die einfach komplett die beiden sich jetzt nur noch als Oasis zeigen und darstellen. So auf den ganzen Plakaten sind ja nur die beiden drauf, als gäbe es nie eine Band so richtig.
Na, ich bin mir nicht mal sicher, ob die anderen damit
da überhaupt noch dabei sind,
am Start sind. Aber ja. Also ich habe auf jeden Fall mehrere unserer gemeinsamen Bekannten, die schon jetzt heiß sind und überlegen, ob sie nach Manchester fahren nächsten Sommer und so. Und ich bin auch am Überlegen tatsächlich.
Ja, am Samstag gibt es Tickets, irgendwie 14 Shows, viermal Wembley Stadion. Das ist schon mal jetzt eine Ansage.
Ja, also die meisten, die ich kenne, also wollen alle gerne nach Manchester, ins Manchester Stadion. Und das ist so, das ist also the real deal. Aber ey, wenn die irgendwann nach Deutschland kommen, dann müssen wir da unbedingt Support machen, Steffen.
Ey, hallo.
Dafür machen wir dann auch ein Comeback. Wenn die irgendwie Stadionshow in Germany spielen, dann hängen wir unser Comeback direkt mit hinten dran. Nee, aber tatsächlich interessant, wie viele Medienanfragen auch an uns gestellt wurden jetzt hier in den letzten Tagen. Dass wir uns da irgendwie so verhalten sollen und so. Ich glaube, wir uns da sehr geschmeichelt, aber haben das jetzt mal alles abgesagt, weil ich hatte dann schon das Gefühl, das wird dann so ein kleines bisschen albern, wenn man da irgendwie so tut, als ob man da irgendwie was mit, also irgendeine Aktie drin hätte oder so. Von daher,
nee. Es hat uns gereicht, dass Noel damals, dass sich das Video an einen Live-Auftritt von dem Song anschauen musste und kommentiert hat. Das ist genug. Mehr müssen wir gar nicht mehr. Damit
ja, nee, stimmt, diesen Clip, den haben wir nochmal in die Story gehauen, einfach weil es so zu lustig ist. Da hat das Ding, der Radiosender, hat quasi Noel Gallagher so deutsche Acts vorgespielt und unter anderem auch uns und hat das auch so ein bisschen erklärt und dann schaut sich das Noel Gallagher an und sagt so, why he's rapping though? Why he's rapping?
Look at all the people!
Und dann ist er aber schon auch ein bisschen.
Sing a song about me?
Der ist auch ein bisschen geschmeichelt direkt, dass dieser Song über ihn vor so vielen Leuten gespielt wird.
Der denkt wirklich, die ganzen Leute sind quasi wegen ihm da, weil der Song.
Ja, genau. Und dann sagt er aber nochmal, the bass player is a fucking idiot.
Ja, aber er sagt ganz am Anfang, sagt er auch, I heard about it. Also er kannte es schon. Das fand ich eigentlich am interessantesten. Also,
ja, es wurde ihm wohl schon mal zugetragen. Ja, ey, funny, ne? Was?
Noel Gallagher kennt mich, kann ich sagen.
Ich fand's auch wirklich niedlich. Ich habe also viele Leute in meinem Bekanntenkreis, die jetzt nicht im Verdacht stehen, hysterische Teenager zu sein, die haben sich wirklich, wirklich sehr gefreut darüber und sind ganz, ganz aufgeregt gewesen in die letzten Tage. Und das war irgendwie niedlich. So gestandene Männer, die da waren, so ganz so, oh, ich bin so aufgeregt.
Ja.
Ist irgendwie wirklich schön. Ja. Ja, herrlich.
Die Frisuren für nächstes Jahr stehen.
Taylor Swift für 40-jährigen Männer. Das ist auf jeden Fall geil. Ey, ich bin gespannt, wie das alles wird. Ach, Steffen, ey, ich habe vorhin, weißt du, was ich vorhin gegessen habe? Ich habe vorhin eine Feige gegessen. Und da habe ich wieder festgestellt.
Ja. Pur oder mit Ziegenkäse?
Habe ich mir auch letztens gemacht. Es ist nämlich wieder Feigensaison. Es gibt so eine, es gibt ja auch so Spargelsaison.
Es gibt aber auch Birnen und
Aprikosen. Müssen wir aber öffentlich-rechtlich, müssen wir mal sagen. Es gibt auch Bananen und so, gibt auch andere Sachen. Nee, genau. Und da ist mir wieder aufgefallen, Steffen, wenn Feigensaison ist und eine Feige ist eine richtig frische, reife Feige. Ich glaube, das ist meine Lieblingsfrucht.
Ja, glaube ich. Es ist ja eine Blüte im streng genommen und mittlerweile wissen das schon viele. Das war aber noch vor ein paar Jahren, war das so ein Insider, so ein Fun Fact, dass eine Feige ja nur sich bilden kann, wenn eine Wespe drin stirbt.
Ja, das ist aber, glaube ich, nicht bei jeder Feige. Das haben wir schon mal irgendwie ausgewertet mit so VeganerInnen in unserem bekannten Kreis, wo es darum ging, ob eine Feige vegan ist. Und ich glaube, es gibt quasi Feigenwespen und die Wahrscheinlichkeit ist nicht gering, dass da eine drin gelandet ist, sozusagen. Aber ich glaube nicht, dass die Feige nur wachsen kann, wenn eine Feigenwespe da reingegangen ist. Ich glaube, das war so ein bisschen der Fail, dass man so dachte, so das kann ausschließlich, braucht es diese Feige, die sich dann quasi, die Wespe, die sich dann quasi auflöst und zu diesem Wespe, Organismus
ja,
wird.
Das ist so, habe ich das damals verstanden. Wenn das jetzt nicht der Fall ist, dann bricht eine Feigenwelt für mich zusammen.
Nee, aber es sind eben immer mal wieder da Wespen drin und das würde man nicht mitbekommen.
Ich dachte, die Wespe, die fliegt da rein, beim Reingehen verliert sie ihre Flügel und dann befruchtet sie quasi die Blüte und dann wächst.
Ja, das ist auch so, aber doch nicht bei jeder Feige.
Nee, meinst du, die wächst auch so und ist schmackhaft?
Denke ich, ja.
Was sagt denn unser
nee, ihr schreibt uns doch nochmal, Leute, bei Instagram. Das will ich jetzt gerne mal aufgeklärt haben.
Mythos Feige, Feigenwespe, ja.
Ey, Steffen, apropos Feigenwespe, ich war auf dem Weg zu einer Hochzeit und da habe ich mal eine Frage an dich, Steffen. Sagt dir das Wort Destination Wedding was? Der Begriff.
Destination Wedding. Nee, das klingt aber wie irgendwas Modernes, also ich weiß nicht. Destination heißt ja Ankunft.
Also, die Destination Wedding, Steffen, ist eine, es bedeutet quasi eine Hochzeit im Ausland. Aber ich denke mal, man kann auch damit meinen, einfach eine Destination Wedding könnte auch was sein, was in einem anderen Bundesland meinetwegen ist. Also weißt du, wo du halt auf jeden Fall dich committest im Sinne von, du musst da hinfahren und du schläfst dann da auch richtig so. Das ist eine richtige Reise. Du kannst jetzt nicht, es gibt keine Option, dass du quasi abends sagst, okay, du fährst nochmal jetzt doch nach Hause und stehst in deinem eigenen Bett. So.
Mhm. Okay, kapiere ich.
Wenn wir zwei jetzt heiraten würden, Steffen, würdest du auch so eine Destination Wedding bevorzugen? Oder wärst du eher so Typ, wir mieten uns hier einfach den Ballsaal im Ort und feiern dort?
Naja, ich glaube, der Trick, den man dabei, also wenn man will, dass nicht so viele Leute kommen, dann fährt man einfach ganz weit.
Warum sollte man das wollen?
Naja, es ist, glaube ich, echt schwer bei einer Hochzeit planen.
Wenn wir zwei heiraten, Steffen, dann will ich, dass alle unsere Freunde kommen und Familie.
Ja, aber wo hört man dann auf? Da ist ja, es gibt immer so Leute, ja, wenn man jetzt den, dann müsste man auch den und so. Und dann kann man im Endeffekt alle einladen, so, ach komm, nehm den noch mit. Und dann sagt man aber ihr müsst alle nach Bordeaux kommen oder so. Und dann fallen schon ein paar weg. Am Ende kommen nur die ganz Fremden und die Ängsten nicht, weil
die Reichen.
Ja.
Okay, verstehe, was du meinst. Das ist dann quasi so natürlich, es siebt sich dann aus, quasi der es wirklich will, der kommt dann halt. Aber und die, das heißt quasi, du nimmst, ja, es ist clever, weil dann, du kannst dich quasi ganz generös geben beim Einladen und bist dir aber sicher, dass quasi dann doch nur die deine relativ engen Leute kommen, weil nur die sind eben bereit, diese ganzen Strapazen, diese Reise auf dich zu nehmen. Weil ich, kleiner Spoiler-Alarm, ich war auf einer Destination-Wedding, Steffen, und es war schon wirklich eine Reise. Das war schon wirklich eine Destination, dort anzukommen.
Also der Weg war das Ziel. Soll es ja nicht sein.
Nee, der Weg musste. Also pass auf, die Hochzeit fand in Südfrankreich statt. So. Also es sind eben über irgendwie 2000 Kilometer, um dahin zu kommen. Es war wirklich eine strapaziöse Reise. Ich hatte einen ziemlich langen Anreisetag. Ich musste noch auskennen, müssen erstmal. Will ich nicht langweilen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich kam am Anreiseabend, kam ich 3.30 Uhr dort an, in diesem wirklich wunderschönen Weingut. In Südfrankreich.
Nachts.
Nachts, 3.30 Uhr. Ja. Hab in dem Bus schon komplett geschlafen, war völlig im Eimer und laufe quasi beim Rausgehen dem Weddingplaner in die Arme, der sagt so, so, und ihr kriegt jetzt erstmal einen Drink und sagt dem Hochzeitspaar. Und ich hab so kalt nachts gefröstelt und einfach nur ins Bett so. Und dann will man nicht unhöflich sein. Und dann wurde mir so als Frischfleisch nochmal dieser Pre-Party so zugeführt.
Und das war quasi ein Abend vor der eigentlichen Hochzeit. Der
Abend davor, genau.
Ja.
Mhm. Also, genau, das war noch ein bisschen hart, die Anreise. Und dann aber am nächsten Tag dort aufgewacht und dann erstmal so richtig die Location gecheckt. Und es war wirklich malerisch, wirklich. Ein Weingut in Südfrankreich. Ich bin dann so ein bisschen rumspaziert, war noch baden in einem Bach, Steffen. Ich habe mich so gefühlt wie so, als wäre ich so Pocahontas. Bin so durch so den Wald gelaufen, war nackig baden, ganz allein in so einem Bächlein, was so durch den Wald floss malerisch, und so. Ja, es war wirklich, wirklich malerisch. Ich habe mir ein Croissant mitgenommen, natürlich, und habe dann dort so ein kleines Vespa gemacht auf so einem Stein. Ach, es war wirklich herrlich. Und dann abends habe ich dann so gedacht, okay, wo sind denn jetzt eigentlich meine Bekannten, so, die dort auch sind? Wir haben so mehrere Bekannte. Du kennst auch, ich kann jetzt nicht alle aufzählen, aber so zwei, drei von so sehr engen Bekannten von uns sind, die dort auch hinkommen. Und dann schreibe ich zu dem ersten, und dann schreibt er so, nee, ich komme doch nicht. Das hat bei uns nicht hingehauen. Dann schreibe ich den zweiten, habe ich dir doch gesagt, ich komme, wir kommen nicht. Und dann stelle ich so fest, Steffen.
Du kennst dort keinen.
Ich kenne einfach niemanden.
Ja. Also, das ist ja übel.
Und die Leute, das ist ein bisschen gelogen, weil ich kannte natürlich ein paar Leute, aber so wie man Leute kennt, mit denen man so einen Smalltalk mal im Backstage hält. Also ich kannte noch so ein, zwei Leute, aber die waren auch nicht da, die waren noch, die waren in der Unterkunft weiter weg dort und und ich habe mir da, ich stand da wirklich fest, so, okay, krass, ich kenne jetzt hier wirklich erstmal niemanden.
Akkurat, so wenn man dann so rumsteht.
Außer dem Brautpaar. Ja. Und auch das Haus, in dem ich wohnte, war quasi bewohnt von 12 oder 13 so Kölnern, so, so einem Freundeskreis, die sich alle kannten, auch viele Pärchen und so. Aber ich kannte niemanden. Ich war der einzig Fremde in diesem Haus. Und die waren alle super, super nett und haben uns so ganz welcoming und haben mir das auch alles gezeigt und so. Es war schon erstmal so, okay, ich bin jetzt hier der Lonesome Ranger, der sich jetzt irgendwie so reinkämpfen muss. Und hab dann quasi mich erinnert, dass ich das ja schon mal so ähnlich, ging mir das ja schon auf dieser Party, von der ich vor 3-4 Folgen erzählt habe, wo wir so da in im ostdeutschen Hinterland in so einem auf so einem 3-Tages-Rave waren, wo ich auch am Anfang niemanden kannte und ich mich dann aber so einfach da reinfallen lassen habe und plötzlich irgendwie Leute kennengelernt habe. Und dann habe ich gesagt, ey, komm, das hast du jetzt diesen Sommer schon mal geschafft, das kriegst du wieder hin. Dann habe ich mir dann so ein Handtuch genommen und
die Barschicht übernommen.
Bin allein, ne, genau, habe ich überlegt, ob ich diesen Joker dann noch ziehe, wenn es ganz schwierig wird. Nee, bin mit meinem Handtuch zum Pool gegangen, denn es gab dort einen Pool, wo auch so eine Musik lief und wo ich auch hingekommen bin und alle lagen halt so da und dann gab es wirklich diesen kritischen Moment von, du kommst alleine zu so einer Poolparty, so, es ist schon crowded, also es sind schon viele Leute da, viel wird geschwommen und so, aber es ist trotzdem, alle unterhalten sich miteinander. Also man kann es nicht so im komplett, es gibt keine volle Tanzfläche, in die man erstmal, auf der man untertauchen könnte, sondern man geht schon um diesen Pool rum und guckt so, wie man so kennt. Und ich bin so die Hälfte des Pools schon abgeschritten und war immer noch allein und kannte niemanden und dann wirklich wie so ein Zeichen des Himmels, plötzlich sagt eine Frau zu mir so, hey, du kennst doch Philipp Fröhlich auch, oder? Und dann habe ich gesagt, ja, den kenne ich. Das ist klar, den Philipp kenne ich. Und dann war sie so, willst du einen Sekt? Und ab dem Moment habe ich dann mehr oder weniger mit ihr und ihrem Verlobten und den zwei Leuten, die auch gerade kennengelernt haben, mehr oder weniger die nächsten 3 Tage zusammen verbracht.
Das ist doch schön.
Ja, und es war super interessant. Der Mann war Journalist und sie war Sexualtherapeutin. Und dementsprechend hatte man auch das ganze Wochenende hatte man quasi durchgehend irgendwie spannende Gesprächsthemen. War wirklich
ja, wahrscheinlich am Anfang erstmal über Philipp gelästert. Wenn das so die einzige Person ist, die beide kennen, da wird doch erstmal so, ja, der Philipp.
Erstmal abgehellt. Der hat sich voll verändert. Genau. Das war dann der Freitag. Und der Samstag war der eigentliche Haupttag. Und der Donnerstag war eben der Ankommtag. Und der Freitag war der Pre-Tag. So. Und dann ist es aber natürlich passiert, Steffen, wie. Ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber geredet haben, wie wir unsere perfekte Hochzeit planen würden, aber dass es quasi, es birgt gewisse Risiken, wenn du den Freitag, den Tag vor der offiziellen Hochzeitsparty und so hast, und aber alle schon da sind und alle auch schon irgendwie den ganzen Tag trinken können und den ganzen Tag irgendwie so ein bisschen Lust haben, sich zu feiern, so. Es wurde wirklich relativ doll an dem Freitag.
Freitag schon, ja.
So doll, dass am nächsten Tag auch alle so ein bisschen sich reinkämpfen mussten. Ne? Und ich habe mich immer gefragt, okay, wie würde ich es machen? Würde ich, die waren halt so komplett, ey, ihr seid alle erwachsen, so müsst ihr selber irgendwie einschätzen und das ist ja irgendwie auch voll korrekt.
Vielleicht so einen großen Filmeabend am Freitag machen, wenn man so ein Open-Air-Kino macht dann.
Die Idee hatte auch jemand, genau, Filmabend, dann jemand anderes noch die Idee, dass man quasi an dem ersten Tag nochmal woanders hingeht und in so einem Restaurant irgendwie isst und feiert. So ein Pre-Dinner, wo dann sich alle kennenlernen und so. Und das Restaurant macht dann einfach um eins zu. Und dann gehen alle nach Hause oder so. Aber dafür waren es zu viele Leute wirklich. Für ein Restaurant. Ja, und so war es dann halt einfach wirklich der Freitag schon einfach eine richtige Party. Gefühlt so ein bisschen der Haupttag. Und es war relativ doll. Mein Abend endete damit, dass ich so nach Hause gegangen bin in mein kleines Zimmerchen in diesem Haus. Und dann lege ich mich hin und bin so, oh, jetzt, okay, jetzt schön schlafen. Also,
eine Feigenwespe.
Und ich so, oh nein. Und dann musste ich besoffen diese Mücken jagen. Und da habe ich so festgestellt, so, ich glaube, ich jage gerade zum ersten Mal wirklich betrunken Mücken, weil das war unglaublich schwer, diese Mücken zu kriegen. Und das Zimmer war ziemlich klein, aber es hat wirklich lange gedauert, bis ich diese 2 Mücken erwischt hatte, weil ich halt ja so ein bisschen koordinativ eingeschränkt war. Die hatten quasi einen Vorteil gegenüber mir.
Locals.
Ja.
Ja, ich dachte am Anfang der Geschichte, dass du auf der falschen Hochzeit so landest. Das erst so ganz zum Schluss mitbekommst. Moment, ihr seid das Brautpaar. Kann ja passen. Ich kann mir das, ich kann mir das gut vorstellen, dass gerade so da an der Gegend Südfrankreich, da gibt es ja so ein Weingut nach, neben dem anderen, dass man das schnell mal verwechselt. Das, da wird ja, glaube ich, im Akkord auch so geheiratet, weil es ja gerade dort so schön ist und sich so anbietet, dass man da...
Ja, also Liebe lag in der Luft auf jeden Fall. Das kann man der ganzen Situation nicht absprechen. Das ist, ja, wie gesagt, es war... Ich habe dann auch, wie gesagt, als dann alle da waren und man so ein bisschen diese Reise hinter sich gelassen hat, das ist halt auch wirklich was Geiles, wenn du... Dieses Pärchen, was ich kennenlernte, ne, die hat man quasi, die habe ich ja an dem Nachmittag kennengelernt und dann hat man sie aber quasi dann am Abend wieder getroffen und dann an dem nächsten Vormittag auch wieder und dann an dem nächsten Abend auch. Also man lernt sich dann auch wirklich so ein bisschen kennen und man hängt halt wirklich dann viel miteinander ab. Das ist schon was anderes, als wenn du einfach nur einen Abend hast. Auch für das Brautpaar, denn wenn wir beide jetzt heiraten würden, habe ich auch gedacht, so, das ist natürlich auch viel, sind viele Leute, die auf so einer Hochzeit sind und man hat da immer das Gefühl, man wird dem nicht gerecht, man will mit jedem mal unter sich unterhalten und so 3 Tage eröffnen dir dann aber die Möglichkeit, dass du dann wirklich mit der einen Gruppe quatschst du mal zum Frühstück, weißt du, mit der anderen hast du irgendwie dann mal einen schönen Tanzmoment, mit der anderen hast du mal ein Getränk an der Bar und so, also da hast du quasi auch, das ist ein bisschen entspannter, dass du mal so mit jedem im Pläuschen führst und so.
Das heißt, ja, zur eigentlichen Party am Samstag ist man schon irgendwie ein Team.
Genau, da waren wir mit allen schon ziemlich cool.
Gab es denn dann noch eine Party? Gab es einen DJ?
Es gab sogar, ich weiß nicht genau, ob ich das jetzt verraten habe, es gab sogar eine Hochzeitsband von sehr prominenten. Ich glaube, ich verrate es nicht, weil sonst weiß man, glaube ich, zu sehr, wer da heiratet. Ich weiß nicht, ob die das wollen. Prominente Popstars waren die Hochzeitsband. Es war so ein bisschen...
das ist auch was für unsere Hochzeit.
Ja, auf jeden Fall, Es war so ein bisschen Musik... Adel will ich jetzt nicht nennen, wie sagt man, Musikprominenz. Es war so Musikbranche auch für uns. Es war schon wild auch. Es war schon auch eine wilde Hochzeit.
Also wenn wir heiraten würden, hätte ich auch gern, dass so bekannte MusikerInnen von uns da was aufspielen, aber so überraschungsmäßig.
Ja, es war wirklich wunderschön auch, dass da, ja. Ich bin ja riesen Fan von Hochzeiten. Ich finde wirklich, find, es gibt kaum einen Grund, der sich mehr anbietet für ein rauschendes Fest als so the love of two people zu feiern, so.
Ja.
Und das war auch irgendwie alles total, weißt du, man hat dann immer so Leute, die man so kennenlernte, mit denen hat man dann quasi so gemeinsame Geschichten vom Brautpaar so sich so geteilt und so erzählt, ja, ich kenne ja von da und da. Und das war wirklich alles sehr, sehr schön und sehr, hat mich beseelt, so. Und dann musste ich aber wieder zurückfahren und es war einfach so, oh Mann, das ist so, es war einfach so weit. Naja, aber jetzt bin ich da, ich hab's geschafft.
Gab's dann noch einen Katertag oder mussten dann alle sofort gehen?
Ja, am Katertag bin ich dann, musste ich den Rückweg antreten. Ich hätte noch einen Tag länger bleiben müssen, dann wäre es richtig entspannt gewesen. Aber so, ja, meine eigene Schuld. Steffen, willst du mal einen Song spielen und dann erzählen wir weiter?
Ja, wir sind schon fast drüber, aber ich spiele jetzt erstmal einen Song. Oasis, schön und gut, aber... Kennt ihr schon die Fontaines DC? Auch eine Band aus UK, aus Dublin, um genau zu sein. Und ja, auf jeden Fall würde mich nicht wundern, wenn die zum Beispiel Support spielen würden oder so bei denen. Mal gucken. Finde ich auf jeden Fall ganz fresh aus der Ecke da. Und
mega geil. Das ist jetzt ein Album draußen. Ich finde es auch richtig, richtig gut.
Das ist schon das vierte oder so. Die haben auch ein gutes Pensum. Und ja, es ist echt... gut produziert, coole Songs. Hört's euch mal an. Fountains DCs mit Favorite. Bis gleich. Did you know? We'll be right back.
Sind wir wieder, eure zwei Britpopper, Steffen Israel, Felix Brummer hier bei Radio mit K. Ihr hört uns auf Sputnik, Fritz oder im Podcast auf YouTube, jeden vierten Sonntag des Monats als Radiosendung. Radio mit K bei Instagram könnt ihr uns schreiben, wenn ihr, was wollten wir vorhin wissen? Mit der Feigenwespe. Nee, das wissen wir schon. Nee, schreibt uns bitte nicht. Da kriegen wir ganz viele Nachrichten.
Ja, wenn einer sich wirklich ganz sicher ist und es gut schreiben kann.
Ja, einigt euch mal bitte. Ist es so schwer, sich da einfach mal zu einigen?
Wenn einer sich dazu berufen fühlt und das auch nicht in so einem riesen Absatz so kurz, knapp, aber fundiert schreiben kann, dann kann das gerne tun, aber nicht so Halbwahrheiten, wie wir hier sonst immer verbreiten.
Steffen, ey, es gab einen Moment auf dieser Hochzeit, der war gar nicht geil. Da waren nämlich Leute, die standen in Kontakt mit der Band, die aufgetreten ist auf diesem Fest in Solingen.
Ach so.
Während da jemand mit einem Messer Leute erstochen hat. Und da war so ein kurz mal wie so ein Cut in dieser Party, wo dann alle erstmal checken mussten, was da los war.
Ach so, das war ja dann an dem Freitag.
Genau, das war wirklich relativ krass. Und ja,
die Band, die da.
Genau. Und ich meine, über dieses Attentat ist jetzt schon viel geschrieben worden, viel habt ihr wahrscheinlich auch überall mitbekommen und so. Ja, es ist natürlich eh komplett Horror, wenn irgendjemand Leute absticht, wenn das noch aus so einem islamistischen Hintergrund irgendwie passiert. Es ist noch wirrer einfach immer, aber es ist so oder so komplett Horror. Was mir nur auch wieder einfiel, dass wir in der letzten Folge sprachen wir ja über so politische Momente, wo sich so Stimmung dreht. Ja, und jetzt merkt man so in den Tagen danach, merkt man so, ja klar, so, es gibt aber eben auch Momente, wo so eine Stimmung absolut nochmal befeuert wird. So. Und das ist auf jeden Fall auch wieder so ein Moment, wo du das Gefühl hast, ey, ja, ein einzelner Geflüchteter komplett irgendwie abgetreten, hat Leute abgestochen und daraus wird eben gemacht, wir müssen alle Flüchtlinge jetzt sofort ausweisen und
ja, wie sich dann so eine Grundstimmung auch so bei, sag ich mal, bei diesen etablierten Parteien dann auch so ein Stück weit auf einmal so ein bisschen verschärft nach so einem, das ist, finde ich auch immer voll schrecklich.
Ja, wie gesagt, und es ist, also weißt du, das Schlimme ist wirklich, man will wie so sagen, so, also sind wir uns noch einig, dass das nicht Geflüchtete per se sind, die Leute abstechen, so? Oder ist das schon gar keine Basis mehr, auf der man redet, sondern das, also, weißt du, sind wir noch alle auf dem gleichen Track, dass die Geflüchteten ja auch 99,999% davon sind eben vor sowas geflüchtet?
Ja.
Also, aber das scheint schon komplett weg zu sein. Und das ist nicht mal mehr irgendwie eine Gewissheit, auf die man sich irgendwie einigen kann, sondern es ist wie so eine Art kontroverse Meinung gefühlt, weil sich alle einig sind, okay, wir müssen jetzt die Reaktion auf sowas muss sein, wir müssen jetzt versuchen, so schnell wie möglich alle ausreisepflichtigen Asylbewerber sofort abzuschieben und dürfen im besten Fall auch keine neuen mehr reinlassen. Also, weißt du, so diese Spirale irgendwie weiterzudrehen.
Ja, es ist ein total breites Thema und natürlich die Reaktion, die Leute erst wollen die erstmal schnell so wie so eine Lösung anbieten, wo ich mir denke, ja, müsst jetzt nicht irgendwie sagen, wir müssen die Abschiebungen verschärfen oder so. Das, aber trotzdem sagen das dann immer ein Großteil von Politikern, was ich echt nicht nachvollziehen kann.
Ich kann mir nur vorstellen, dass das dann eben so ein Empfinden ist, eben, also weil ich die AfD und irgendwelche rechten anderen Parteien werden das ja fordern und werden aber eben von uns so, ja, das, wir haben es ja immer gesagt, so. Das ist ja das, aus so einer Position heraus sozusagen kannst du ja, es ist ja quasi jeder Einzelfall, jedes Mal, wo sowas passiert, ist ja quasi einfach nur eine weitere Bestätigung für deine These, dass du quasi, ja, wenn null Asylbewerber in Deutschland wären, dann gäbe es auch null Fälle. Und das stimmt ja rein mathematisch sozusagen. Also das ist ja so, dass, ja klar, wenn null Asylbewerber in Deutschland wären, dann würden auch von null Asylbewerber in Straftaten ausgehen, so. Und dieser Logik sozusagen, die kannst du ja nicht toppen als liberale Gesellschaft. Du kannst dieser Konsequenz ja nichts entgegensetzen. So, und deswegen kannst du da auch überhaupt nicht gewinnen. Ja, aber wie gesagt, gleiten wir jetzt schon wieder so in so eine politische Sache. Es ist mir jetzt nur in den Tagen danach sozusagen, ist mir das dann nur.
Aber ich finde es halt immer dumm, dass man das immer so als schnellen Lösungsvorschlag gleich das erste so rausschießt, weil man denkt, das wollen jetzt die Leute vermeintlich hören, aber ist halt so. Ja, es ist doch nicht.
Ja, genau. Das meine ich so mit dieser, dass ich mir auch nicht so sicher bin, ob das noch eine gemeinsame Basis ist, auf dem man sich stellen könnte. Vielleicht ist es das aber auch und PolitikerInnen unterschätzen Menschen vielleicht auch. Weißt du, vielleicht könnte man ihnen auch zutrauen und sagen, ja, ey, das ist der absolute Horror, der hier passiert ist. Und ja, es ist, dieses Verbrechen ist ausgeübt worden von einem Geflüchteten und ja, das ist hat einen islamistischen Hintergrund, aber das heißt nicht, dass per se alle Muslime Messerstecher sind und das heißt auch nicht, dass alle Geflüchteten Messerstecher sind, so das ist nicht gleichbedeutend miteinander. Vielleicht könnte man das den Leuten auch zutrauen, diese, ja, aber ja.
Auf jeden Fall.
Ja, nee, also genau, ich fand's auch krass, dass das quasi als mehr oder weniger erste Reaktion man merkt so, okay, jetzt wird nochmal in diese politische Richtung das nochmal mehr gepusht und man ahnt so, wem das am allermeisten in die Hände spielt und in einer Woche, wenn ihr diese Sendung hört, dann ist in 3 Tagen ist gefühlt Landtagswahl und ach, Jesus Christus.
Ja, also ich finde halt, wie halt mit Geflüchteten halt dann umgegangen werden, wenn sie quasi in so einem Status sind, dass sie irgendwie abgeschoben werden müssten, aber ja nicht können. Es gibt ja auch Gesetze, die das Abschieben einfach verbieten. Deswegen, ich verstehe das immer nicht, wie man dann darüber reden kann, dass man eine Grenze an der Zahl bemessen kann, weil es ja de facto nicht erlaubt ist und wie mit den Leuten dann hier umgegangen wird und denen auch die einfach alleine gelassen werden und ja.
Naja, ey, wir werden in den nächsten Sendungen werden wir wahrscheinlich wieder drüber reden, Steffen.
Ich fand es aber auch ganz, was wollte ich noch sagen, ich fand es ganz eigentlich ganz beruhigend. Dann es gab es einen Tag später, hat natürlich haben irgendwelche Rechten da in Solingen versucht, eine Demo an den Start zu bringen und da war es aber irgendwie ganz beruhigend, dass da irgendwie die Besucherzahl sehr gering war und das fand ich dann
Es ist ja auch so ekelhaft. Es ist ja auch so ekelhaft, wenn du dir überlegst, wenn du überlegst, du bist da irgendwie so Angehörige oder du bist irgendwie Solinger und so, und dann wird so ein Verbrechen, wird dann eben, du merkst, es wird so einfach benutzt. So, es ist einfach so eine richtig dreckige, es ist so richtig dreckige politische Arbeit, sowas einfach zu benutzen, so einfach so den Schmerz von Menschen zu benutzen, einfach so. Das ist so ekelhaft einfach. Deswegen, ja, hofft man, dass Menschen auch spüren, dass da einfach Leute skrupellos und einfach sagen, so, weißt du, dass da wirklich Leute sitzen, die sagen, geil, dass das passiert ist. Und geil, jetzt, das ist für mich eine Möglichkeit, hier daraus Kapital zu schlagen, politisch. Ja, das löst einfach viel Ekel aus bei mir. Bre, Alter, ich möchte jetzt hier, bevor wir in der nächsten Sendung dann bestimmt wieder nochmal weiter über unser geliebtes Bundesland Sachsen reden und über die, ich weiß nicht, ob dann schon Thüringen? Nee, Brandenburg wählt mit uns, oder? Brandenburg oder Thüringen?
Sachsen, also wir haben dann schon gewählt.
Wir wählen mit Thüringen und dann Brandenburg ist am 22.09. Genau, wir werden wahrscheinlich drüber reden. Ey, Steffen, und deswegen bis dahin würde ich jetzt gerne nochmal einen Song spielen, der passt ein bisschen in die Thematik vielleicht mit rein. Pöbel MC hat ein Album angekündigt und hat dazu die erste Single. Sie heißt 90s OST, also quasi wie Ost, aber auch wie Original Soundtrack. Mhm. Und ist ein Song übers Aufwachsen, erwachsen werden, Leben in Ostdeutschland. Und finde ich, hat mich berührt. Und bei der einen oder anderen Sache findet man sich wieder. Und genau. Deswegen finde ich das irgendwie einen ganz guten Song, um hier rauszugehen. Leute, wir hören uns nächste Woche wieder bei Radio mit K. Steffen Israel, Felix Brummer. Bis dann.
Bleibt stabil, Leute. Bis nächste Woche.
Wir kommen von Stinkeproberäumen mit paar Metal-Atzen, vom Bier aus Plastikflaschen und über jeden Schwachsinn lachen. Von links, rechts, Frontkick in die Pratzen klatschen, von Polen Böller gegen Faschoglatzen. Von Vätern, die nicht da sind und Müttern, die ackern, von Huts, die dich klatschen und die S-Bahn vertackern. Von nach außen sehr hart sein und nach innen hin gackern, von nüchtern erschweigen und besoffen dann plappern. Von Chayas, die mackern und Pyros, die flackern, von alle sind unzufrieden, obwohl sie's auch lieben. Von wir wollen hier weg, doch haten jene, die nicht blieben. Es gibt keine Heimat, nur Geschichten, die prägen. 90s Ost, hier war jeder Schlüsselkind. Wo ich herkomm, Joch beim Bruch und Küstenwind. Spar dir mal dein Mitleid, es gibt nichts zu bedauern. Haben auf unserem Weg gelernt, uns eigenständig zu empowern. Was weißt du schon von Freunden, die jetzt tot sind? Drogenabsturz und Psychosen, Einsamkeit und Überdosen. Ja, des Vaters Tränen wiegen schwer und der Tod der eigenen ist niemals lange her. Was weißt du schon, wer wir sind und wo wir herkommen? Wunden bluten heimlich, gehen anders mit dem Schmerz um. Ja, ja, ich liebe meine Ma, ey, aber ich war für mich da. Ja, ich hab Erfolg jetzt mit dem Hoshis klatschen. Bin am Lachen, es hängt Gold auf meinem Ossi-Nacken. Lass die Hater quatschen und uns Schwachsinn nicht beneiden. Ich bin schon glücklich allein im Studio beim Schreiben. Hippie-Bons und Schnösel belächeln gerne Ehrgeiz. Ich grüß alle, die hasseln, weil ihnen niemand was hinterher schmeißt. Wie oft ging's mir so dreckig, dass ich dachte, dass mein Herz reißt. Ich denk an meinen Bruder und spür immer noch der Schmerz. Weißt du, hast alles reflektiert bis auf dein Wohlstandsprivileg und bist so lange woke, bis sich dein Linkssein widerlegt. Es geht um strukturelle Kämpfe, scheiß auf Identität. Und am Ende geht's immer da, wofür der Einzelne steht. 90s Ost, hier war jeder Schlüsselkind. Wo ich herkomm, Joch beim Bruch und Küstenwind. Spar dir mal dein Mitleid, es gibt nichts zu bedauern. Haben auf unserem Weg gelernt, uns eigenständig zu empowern. Was weißt du schon von Freunden, die jetzt tot sind? Drogenabsturz und Psychosen, Einsamkeit und Überdosen. Ja, des Vaters Tränen wiegen schwer und der Tod der eigenen ist niemals lange her. Was weißt du schon, wer wir sind und wo wir herkommen? Wunden bluten heimlich, gehen anders mit dem Schmerz um. Ja, ja, ich liebe meine Mom, aber ich war für mich da.